Kreisab. Die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zur großen WM-Vorschau von Kreisab. Es geht in die Wüste nach Doha in Katar und wir wollen darüber sprechen, was dort passieren wird während der Handball-Weltmeisterschaft 2015. Dazu begrüße ich absolute Experten. Zunächst meinen Dauergast Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Ich grüße dich.
Und er ist bereits seit längerem in Doha vor Ort. Björn Parzen von der IAF. Hallo Björn.
Hallo aus der Wüste.
Ja, dann würde ich sagen, erzähl uns doch mal ein bisschen, was du in den letzten fast schon 2,5 Wochen in Katar alles erlebt hast.
Ja, also wenn man hier in Katar durch die Straßen geht, man kommt an dieser Handball-WM in Doha nicht vorbei. Also selbst die Wolkenkratzer sind von oben bis unten mit Werbepostern voll, in den Straßen hängen Plakate. Es sind alle Teams in ihrer Heimatsprache, werden sie begrüßt mit riesigen Fahnen. Zum Beispiel bei mir um die Ecke am Hotel hängt das Willkommen Deutschland oder Dobrodošli Hrvatska. Alle Mannschaften werden begrüßt. Ganz Katar ist in Handballstimmung, sag ich jetzt mal so. Selbst bei Testspielen der katarischen Mannschaft waren bis zu 7000 Zuschauer in den Hallen. Also hier wird versucht, ein großes Handballfieber eben aufzubauen. Es wird riesig beworben, die Arenen sind fertig. Alle, die nach Katar kommen, können sich auf tolle Arenen freuen. Und ja, also hier wird wirklich nichts unversucht gelassen, um eben aus dieser WM auch ein ganz besonderes Event zu machen.
Wir wollen kurz noch ein wenig darauf zurückblicken, wie die Handball-WM nach Katar gekommen ist. Es gab andere Länder, die sich auch beworben haben, nämlich Norwegen, Polen, Südkorea und Frankreich. Südkorea hatte sich da aber, glaube ich, auch um eine Damen-WM beworben und sich dann auch zurückgezogen, was die Männer-WM anging. Und im Januar 2011 standen eben dann noch 4 Bewerber zur Auswahl. Dann hat die IAF halt festgelegt, dass die WM in Doha bzw. in Katar ausgetragen wird. Es gibt 3 Hallen. 3, wie ich finde, auf Fotos sehr spektakulär aussehende Hallen. Was kannst du uns zu den Hallen sagen, Björn? Wie modern sind die Hallen? Wie alt sind die Hallen? Und wie beeindruckend sind die vielleicht auch im Vergleich zu den Hallen, die man aus Europa kennt?
Also fangen wir an mit der ältesten Halle, die wurde im August fertig. Also es sind 3 komplett neue Hallenkomplexe, die wir hier haben. Es gibt die große WM-Halle, das ist Lusail, eigentlich mitten in der Wüste, 20 Kilometer außerhalb der Stadt, wurde dort eine Halle gebaut, die ihresgleichen sucht. Ich sag mal, wenn man drin sitzt, ein bisschen vergleichbar mit der SAP-Arena, aber von dem Gesamtaufkommen eine Halle für 15.500 Zuschauer. Die Experten streiten noch, ob es von oben aussieht wie ein großes Auge oder ein riesiger arabischer Hut. Ein Riesenkomplex, wenn man im Vorraum ist, man fährt mit Rolltreppen hoch in die Zuschauerränge, also man wird komplett an einen Flughafen erinnert. Die Halle ist jetzt vor 2-3 Wochen erst komplett fertig geworden, es fanden jetzt die ersten Testspiele statt, also die ist fertig. Dann hat man als nächstgrößere Halle die Halle im Bereich Al-Sadd. Diese Halle fasst ungefähr 7.500 Zuschauer und ist eine reine Sporthalle, während Lusail nachher auch für Konzerte und Kongresse genutzt werden sollte. Aber Al-Sadd ist zum Beispiel eine Halle, die ist auch genehmigt vom internationalen Eishockeyverband, erfüllt alle Kriterien für eine Eishockeyhalle, falls Doha mal irgendwann auch eine Eishockey-WM organisieren will. Eine natürlich sehr moderne Halle mit sehr großer Nähe der Zuschauer zum Feld. Und die dritte Halle, in der ich mich jetzt auch gerade befinde für dieses Interview, ist die Duhail-Halle, vielleicht noch vom Superglobe bekannt als die Qatar Handball Association Complex. Das ist also die Halle, die jetzt nach der WM übergeben wird an den katarischen Handballverband. Eine Halle für 5.500 Zuschauer mit 2 Trainingshallen, darunter einem 50 Meter Schwimmbecken, einem 60 Zimmer Hotel, wo dann auch Gastmannschaften übernachten können, mit allem, was das Herz begehrt, um eben den katarischen Handballverband dann eine neue Heimstatt zu geben. Also die Hallen sind, wenn man sagen kann, gigantisch, speziell diese Lusail Arena mit ihren 15.500 Plätzen und unendlichen Kapazitäten, was auch Räumlichkeiten betrifft. Zum Beispiel aus journalistischer Sicht gibt es fast 800 Arbeitsplätze für die Journalisten in der Halle. Dazu kommen 500 Plätze auf der Tribüne und auch in den anderen Hallen. Alles ist noch brandneu. Es wurden gerade, wie man das neudeutsch sagt, das Branding gemacht. Es riecht überall noch ein bisschen nach frischer Farbe. Es ist also alles absolut neu.
Christian, wenn wir das so hören, hört sich das nach perfekten Bedingungen an für alle.
Das hört sich erstmal so an. Das war allerdings, glaube ich, auch so zu erwarten, weil man ja schon wusste, dass die Kataris sehr viel investiert haben und jetzt auch nicht gerade jeden Petrodollar umdrehen müssen.
Das ist in der Tat so. Ich glaube, die müssen nicht unbedingt auf die Euros bzw. auf die Dollars schauen. Du hast freundlicherweise, Björn, so ein Papier zusammengestellt für alle Journalisten aus Deutschland, die nach Katar reisen werden. Da gibt es ein paar ganz interessante Punkte. Zum Beispiel, dass man in Doha halt größtenteils auch mit Dollar bezahlen kann. Finde ich auch sehr interessant, dass man da im Prinzip gar nicht so viel extrem Wert auf die eigene Währung legt. Was war denn für dich in dieser Zeit unerwartet in den 2,5 Wochen, in denen du schon vor Ort bist?
Also ich bin das 6. Mal hier und meistens war ich in Sommermonaten, also Mai, Juli und August hier, und da war es natürlich extrem heiß mit 45 bis 48 Grad. Wir haben hier Winter in Doha und es war jetzt zum Beispiel vorgestern, gab es tatsächlich 10 Minuten Regen, eine Situation, die es seit 2 Jahren hier in Doha nicht mehr gab. Und die Temperaturen sind jetzt teilweise 15, 16 Grad abends, also es ist ein angenehmes Klima, aber dass man Regen in Doha sieht, war dann schon etwas überraschend. Dann kombiniert mit einem Sandsturm sehen die Autos natürlich dann auch entsprechend aus, die hier rumfahren. Aber sonst, was einen hier überrascht, ist im Endeffekt, wenn man die neuen Stadtteile sieht, wenn man dort ist, wo die ganzen Wolkenkratzer, die Hotels, die Firmen alle residieren. Vor 8 Jahren war dann noch komplettes Wüstenland. Da haben also quasi noch Beduinen mit ihren Kamelen gesessen, so ungefähr. Und jetzt sind dort 50-stöckige Wolkenkratzer. Und wie diese Stadt sich entwickelt, ist einfach, wenn man mal 5 Monate nicht hier war. Es wird gerade eine riesige Metrolinie durch die Stadt gebaut, wenn man sieht, wie diese Baustellen sich entwickeln. Also es ist schon spannend hier in Doha, aber es ist eine komplett andere Welt.
Wenn wir jetzt mal sehen, was das Negative ist, dass so eine WM in Doha stattfindet, Christian, dann muss man sagen, das einzige Problem mehr oder weniger ist ja für die Fans die enormen Kosten bei einer Anreise und natürlich auch, ja, die Übernachtungen sind auch nicht gerade günstig, denn in Doha gibt es nicht sonderlich viele Jugendhotels oder Jugendherbergen oder sowas in der Richtung, dass man da für ein paar Euro am Tag unterkommen könnte.
Ja, die Kosten sind natürlich immer ein Faktor, wenn es darum geht, die Mannschaft zu begleiten. Ich kann mich jetzt allerdings auch daran erinnern, dass zum Beispiel in Norwegen werden die Hotels auch nicht gerade sehr günstig sein, auch wenn dann vielleicht die Anreise ein bisschen günstiger ist. Oder es gab eine Frauenweltmeisterschaft in Brasilien oder China. Also das war auch immer mit enormen Kosten verbunden. Das ist dann halt einfach so bei einer Weltmeisterschaft, wenn man dabei sein möchte. Das sollte aber jetzt auch nicht das ausschlaggebende Kriterium sein, wenn man so eine WM vergibt, sondern dann sollte es ja wirklich darum gehen, dass die Hallen voll werden. Und da hat Björn uns ja was zu berichten.
Ja, also was man hier sagen kann, es gibt jetzt noch keine offiziellen Zahlen, was den Ticketverkauf betrifft, aber es gibt einzelne Spiele, die sollen bereits ausverkauft sein. Was definitiv ausverkauft sein wird, ist die Eröffnungsfeier am Donnerstagabend, und das wird eine Eröffnungsfeier, so wie man es beim Handball noch nicht gesehen hat. Man weiß, Katar macht alles in olympischen Standards und auch diese Eröffnungsfeier. Also es werden hier zahlreiche Namen von Weltstars gehandelt, die auch wirkliche Weltstars sind, die ja möglicherweise singen werden in der Lusail Arena. Es ist bekannt geworden, es wird das größte Feuerwerk vom Hallendach geben, das es jemals in der Golfregion gab. Und es sind unendlich viele Fotografen hier aus der Gegend, weil der Emir persönlich eben da ist, und den trifft man wohl auch nicht jeden Tag auf der Straße. Also was man bisher so gehört hat, es gibt seit 2 Wochen, ich sag mal, Generalproben, Proben für diese Eröffnungsfeier soll gigantisch sein. Also die ist ausverkauft, dann alle französischen Spiele sollen ausverkauft sein. Und auch alle Spiele von Bosnien und Mazedonien zum Beispiel, weil sehr viele Bosnier und Mazedonier hier in Doha arbeiten, die dann eben sich auch alle Karten organisiert haben. Wobei man sagen muss, die Spiele dieser 3 Mannschaften finden dann auch in der Duhail-Halle statt, wo eben 5.500 Leute in Anführungszeichen nur reingehen. Aber ich habe vom Superglobe selber noch die Befürchtung, wo eben die Hallen 90%, wo dort Arbeiter saßen, die quasi dorthin gefahren wurden, damit die Sitzplätze voll waren. Was man hier aber hört, ist, dass es in der Golfregion eine sehr große Nachfrage nach Tickets gab und dann auch in Ländern wie Algerien, Ägypten, Tunesien auch sehr viele Fans hier erwartet werden.
Christian, überrascht dich das, wenn du das hörst? Das klingt ja nun mal, muss man schon sagen, relativ positiv, denn meine größte Befürchtung war, dass wir da in halbvollen Hallen spielen.
Die Befürchtung hatte ich zu Beginn auch, als die Weltmeisterschaft dahin vergeben wurde. Von daher wäre es natürlich erfreulich, wenn so ist und wenn sich herausstellt, dass diese Tickets dann auch verkauft wurden und nicht irgendwie unbedingt hindelegiert wurden. Aber Björn wird sich mit Sicherheit auch daran erinnern, es gab schon Weltmeisterschaften wie 2005 in Russland. Da hat man dann mit 50 Leuten in einer 10.000-Mann-Arena gesessen oder so. Also sowas bitte nicht.
Wird so schlimm sein? Ich glaube nicht, Björn.
Nein, also wie gesagt, Es wird hier so sein, wenn man aus den Verkäufen der Tickets im Vorverkauf sieht, da sind noch tausende Plätze frei, dann wird man eben diese Arbeiter wieder dorthin delegieren. Die durften bei den Testspielen alle schon mal üben, wie man richtig jubelt. Die haben also, da wird man sich drauf einstellen können, immer einen Einpeitscher mit Megafon und drei mit Trommeln und einer mit einer Trompete dabei. Und die sind dann auch genau gebrieft, wann zu jubeln ist und wann zu buhen ist. Etwas seltsam natürlich, aber ich sag mal, leere Plätze wird man nicht sehen. Es ist eben nur die Frage, ob das die Zuschauer sind, die wegen dem Handball gekommen sind. Aber ich lasse mich selber gerne überraschen. Die Befürchtung, dass wir leere Hallen haben konnten, hatte ich auch. Aber wenn man jetzt so von offizieller Seite so hört, läuft der Ticketverkauf wohl.
Aber keine Klatschpappen.
Keine Klatschpappen. Ja, sowas Ähnliches haben sie ja schon. Also es wird auch in der Halle, ich denke mal, ein bisschen Klatschpappenmaterial geben, hat man zumindest gesagt, speziell natürlich für die Spiele der katarischen Mannschaft.
Also was das angeht, ähnliche Stimmung teilweise vielleicht wie in der Handball-Bundesliga, aber nicht ganz so natürliche Stimmung. Ich glaube, so kann man es gut beschreiben. Und zwar ein paar Infos zum Auftakt über das Land Katar, über die Bedingungen, die alle vor Ort erwarten, beziehungsweise die man am Fernsehschirm dann mitbekommen kann. Das soll es erstmal gewesen sein, was das angeht. Aber gleich werfen wir natürlich einen Blick auf das, was uns sportlich erwartet. Wir wollen schauen, was die deutsche Mannschaft in Doha erreichen kann, ist vielleicht sogar mehr oder nur oder vielleicht gar nicht das Viertelfinale drin. Das ist unser Thema. Und wer wird denn am Ende ganz oben stehen? Natürlich werden wir auch darüber sprechen, hier in der WM-Vorschau von Kreisab. Weiter geht's in der großen WM-Vorschau von Kreisab und in diesem Take wollen wir vor allem mit Christian Stein von Handball World und mit Björn Parzen, der für die IHF vor Ort ist in Katar, über die deutsche Mannschaft sprechen. Wir wollen analysieren, welche Chancen unsere Mannschaft hat, dort eventuell etwas zu erreichen. Und Christian, jetzt gab es insgesamt 4 Testspiele. Ich würde sagen, in mindestens 3 davon hat die deutsche Mannschaft wirklich eine gute Figur abgegeben. Wie würdest du das einschätzen, die aktuelle Verfassung der Mannschaft? Wie ist das Team drauf?
Naja, das Team scheint ganz gut drauf zu sein. Allerdings muss man natürlich auch immer berücksichtigen, was der Gegner gemacht hat. Also wenn wir das erste Spiel gegen Island zum Beispiel nehmen, da haben die Isländer schon noch sehr mit ihrer 3-2-1-Deckung herum experimentiert. Und von daher kam dann am Ende auch dieser deutliche Erfolg zustande. Was die Isländer leisten können, das hat man, denke ich, am Wochenende gesehen, als sie in Dänemark gegen Dänemark gewonnen haben.
Aber trotzdem muss man sagen, es hängt ja auch immer ein bisschen damit zusammen, was die eigene Mannschaft so leistet. Und gerade defensiv muss ich dann schon anmerken, hat mir die deutsche Mannschaft relativ gut gefallen. Gerade auch in gewissen Teilen gegen die Tschechen haben sie richtig gut gedeckt.
Ja, aber dass die Deckung unser Prunkstück ist, das wussten wir ja auch schon die vergangenen Jahre über. Wo es halt immer hapert, das war die Offensive und da gilt es halt dran zu arbeiten.
Und da müssen wir sagen, fehlen uns natürlich einige Leute, gerade wurfstarke Leute wie ein Finn Lemke, wie ein Steffen Feeth auf der halblinken Position. Ist das unsere größte Problemstelle? Wir haben da zuletzt ja schon drüber gesprochen, da hakt's besonders.
Ja, es hakt halt natürlich auf den beiden Rechtshänderpositionen im Rückraum. Also auch im zentralen Rückraum haben wir ja jetzt nicht die individuell starken Spieler, die einfach das Weltklasseniveau ausstrahlen. Und das fehlt uns so ein bisschen auch. Klar, die Ausfälle gerade auf Rückraum links sind natürlich schwerwiegend. Es ist allerdings auch die Frage, wie sehr jetzt ein Finn Lemke bei seinem ersten Großturnier praktisch durchgestartet wäre.
Genau, das muss man natürlich immer mit in Betracht ziehen, denn der hat vorher noch nie bei irgendeinem Turnier mitgespielt. Ähnlich wie Paul Drucks. Ist Paul Drucks, Björn, vielleicht die große Hoffnung unserer Mannschaft, dass der da so unbekümmert in das Turnier startet, dass der uns da völlig positiv überrascht und auch die Gegner überrascht?
Ich sage es nur so, Paul Drucks ist natürlich das Vorzeigetalent momentan in Deutschland mit seinen 19 Jahren, 20 Jahren. Er hat die ganze Jugendschule bei Bob Hanning und jetzt auch Dago Sigurdsson durchlaufen. Er hat meiner Meinung nach sicherlich die Nominierung für die WM verdient, aber man sollte jetzt einen Spieler wie Paul Drucks nicht unter den Druck setzen, dass er eben die deutsche Mannschaft dort lenken könnte. Ich erwarte einige positive Punkte von ihm. Ich erwarte, dass er sich so einfühlt, wie er sich auch bei den Füchsen eingefügt hat. Man muss eben sehen, es ist ja nicht nur Paul Drucks, das sind 6, 7 Spieler, die haben noch nie ein großes Turnier gespielt und dann gleich, ich sag mal, in einer Konstellation wie hier mit den Augen der Welt auf die Mannschaft, also aber auf Paul Drucks zurückzukommen, er kann Impulse setzen und ich denke, er wird auch Impulse setzen, aber man sollte natürlich auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, dass da auch die erfahrenen Kräfte als erstes mal vorangehen müssen und dann am Ende natürlich auch einen Paul Drucks mitreißen sollen.
Vorteil oder Nachteil, dass diese deutsche Mannschaft so wenig Erfahrung bei einer WM? Man spricht immer von diesem Faktor Erfahrung, aber im Endeffekt macht es ja dann doch die Qualität aus.
Also meine Sache ist, ich glaube, es ist gut, dass auf der deutschen Mannschaft kein derart großer Druck diesmal lastet. Ich sag mal, man hat die Qualifikation gegen Polen zweimal verloren, ist dann durch die Hintertür wieder zur WM gekommen und sagt, okay, wir wollen jetzt beweisen, dass wir diese IAAF-Wildcard auch verdient haben. Es ist jetzt nicht der Druck da, Viertelfinale ist Pflicht. Ich sag's mal so, in der Gruppenphase hat man die Möglichkeit, sich fürs Achtelfinale zu qualifizieren. Schaut man sich dann aber die Parallelgruppe an, wo es im Achtelfinale dann weitergehen könnte, sind wir bei Mannschaften wie Frankreich, Schweden, Island, Tschechien. Wenn man Glück hat, geht es gegen Tschechien, aber da muss schon einiges zusammenpassen. Also ich sage mal, das Weiterkommen ins Achtelfinale sollte das erste Ziel sein. Und dann sind wir an dem Punkt der Erfahrung. Natürlich ist es Erfahrung, ist auch eine Sache der Kraft. Die deutschen Spieler sind aus der Bundesliga gestählt und sie haben jetzt zwischen allen Spielen immer einen spielfreien Tag. Also sie können Kräfte sammeln. Und ich denke mal, diesen Faktor Erfahrung kann man eben durch Teamgeist, wie man jetzt auch bei den letzten Spielen teilweise gerade in der Abwehr gesehen hat, kompensieren. Und ich sage, es haben auch schon andere jüngere Mannschaften bei Weltmeisterschaften überrascht.
Dann wollen wir mal ein wenig genauer auf den Kader schauen. Christian, wir fangen an mit den drei Torhütern. Carsten Lichtlein, ein bisschen so die Nummer 1 im Moment, dahinter Silvio Heinevetter und Andreas Wolf. Das sind die drei Torhüter, die wir mitnehmen nach Doha, beziehungsweise mitgenommen haben. Die Mannschaft ist ja schon etwas früher angereist, beziehungsweise gestern angereist. Die richtige Entscheidung, sich auf diese drei festzulegen?
Na, ich denke mal, Heinevetter und Lichtlein sind halt unterschiedliche Typen einfach. Das passt ganz gut zusammen. Und ich denke nicht, dass Andreas Wolf da über die Tribünenrolle im Normalfall hinauskommen wird. Es sei denn, man wäre schon irgendwie frühzeitig in der Vorrunde gescheitert und es gibt noch ein Spiel, dann würde Dago Sigurdsson ihn vielleicht einsetzen. Ansonsten kommt er nur im Verletzungsfall rein.
Jetzt muss man sagen, dass in den beiden Qualifikationsspielen gegen die Polen, gerade in dem Hinspiel, Silvio Heinevetter nicht so herausragend gehalten hat. Gehst du davon aus, dass in dem ersten Spiel dann Carsten Lichtlein beginnen wird?
Wie gesagt, Heinevetter, Lichtlein, unterschiedliche Typen, dementsprechend auch unterschiedliche Stärken. Silvio Heinevetter hat halt natürlich seine Stärken, gerade auch in diesen spektakulären Situationen im 1 gegen 1. Die Polen spielen zum Beispiel gerne über Bartosz Jurecki, versuchen auch die Außen in Szene zu setzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Heinevetter beginnt, weil er das auch einfach braucht und Lichtlein doch derjenige ist, den man ruhig von der Bank bringen kann, der so gefestigt ist, dass er nicht unbedingt von der ersten Minute auf dem Parkett stehen muss.
Wäre das auch dein Tipp, Björn?
Also ich denke zurück an das zweite Quali-Spiel gegen Polen in Magdeburg und da Silvio Heinevetter in der ersten Halbzeit ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht, hat gerade diese 1-gegen-1-Situation vom Kreis von außen gut gemacht und es war vielleicht der Knackpunkt im Spiel dann, als dann in diesem Spiel Bielecki seine 9-Meter-Dinger reingemacht hat, hätte man den Torhüter vielleicht mal früher wechseln sollen auf Jogi Bitter oder eben Carsten Lichtlein. Ich gehe auch davon aus, Heinevetter wird beginnen. Er braucht genau das, was Christian Steinger eben gesagt hat, er braucht diese Wettkampfsituation, er braucht Emotionen und es ist eben nur, Dago Sigurdsson hat es ja auch bei den Füchsen gezeigt, er ist gut beraten, wenn es bei Heinevetter dann mal wirklich 10, 15 Minuten nicht läuft, auch zu wechseln. Das hat er mit Stochel in Berlin dann auch immer gemacht. Deswegen denke ich, Heinevetter beginnt und wenn es gar nicht geht, ist Lichtlein eben recht flugs dann auch wieder im Tor und Andreas Wolf sehe ich eine ähnliche Rolle wie auch Christian Stein.
Dann gehen wir mal weiter zu unseren Außen. Auf Linksaußen hat sich Dago Sigurdsson neben Kapitän Uwe Gensheimer für Matthias Musche entschieden. Bisschen überraschend, Michael Allendorf, der lange sehr gute Karten hatte, den hat er zu Hause gelassen. Auf Rechtsaußen ist die Situation ähnlich. Eine klare Nummer 1 mit Patrick Krötzky, der, wie ich finde, in dieser Saison nochmal eine herausragend gute Entwicklung genommen hat. Und Johannes Selin von der MT Melsungen. Ich würde sagen, auf Außen haben wir halt zwei Kräfte, die internationale Erfahrung mitbringen aus der Champions League bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und da gibt's Mannschaften, die sind deutlich schlechter besetzt, Christian.
Ja, Uwe Gensheimer als Kapitän, klare Nummer 1 auf Linksaußen für mich gegenüber Matthias Musche, ist natürlich wirklich einer, der über ein enormes Repertoire verfügt. Patrick Krötzky kann auch sehr, sehr starke Spiele machen. Beide haben so für mich so das Problem, dass sie in der Chancenverwertung ab und zu mal zu sehr sündigen. Und das müssen sie abstellen. Wenn sie das tun, dann kann es mit Sicherheit weitergehen.
Auf welchem Niveau würdest du die beiden denn international einordnen? Ich meine, viel bessere Spieler gibt es auf diesen Positionen nicht.
Vom Potenzial her sind sie mit Sicherheit sehr weit oben anzusiedeln. Allerdings, wenn ich dann daran denke, wie oft auch entscheidende Gegenstöße von diesen beiden nicht genutzt werden, verleihe ich beiden nicht das Prädikat Weltklasse.
Welches Prädikat würdest du da verleihen, Björn?
Ja, also ich sehe es ähnlich wie Christian, internationale Klasse. Da sind noch Spieler wie Ivan Čupić, wie ein Luc Abalo, wie Hans Lindberg, wie Anders Eggert. Die sind immer noch den Tick besser, nämlich genau in dem Punkt, den Christian angesprochen hat. Die Chancenverwertung bei Gegenstößen, diese hundertprozentigen Sachen, die einfachen Tore. Mein alter Handballtrainer hat immer gesagt, einfache Tore zählen genauso viel wie schwere Tore. Das heißt also, man muss da nicht den eingesprungenen Rittberger noch vor dem Torwart machen, wenn man ihn auch ganz einfach durch die Beine kegeln kann. Wobei Uwe Gensheimer hat sich da auf jeden Fall stabilisiert. Bei Patrick Kreuzke kommt immer mal wieder diese Sache, aber internationale Klasse. Und wenn sie gerade mit diesen Gegenstoßen natürlich dann auch ihre Mannschaft dadurch entlasten können, dass sie Kräfte sparen kann, die Abwehr aufgebaut ist, dann können sie zu den entscheidenden Faktoren in dieser Mannschaft werden.
Über die halblinke Position haben wir schon ein wenig gesprochen. Paul Drucks ist eben der Mann, auf den da gesetzt wird. Stefan Knäher ist der zweite Rückraumlinke, der bei den Rhein-Neckar-Löwen allerdings nur in der Abwehr zum Einsatz kommt, aber zumindest beim DHB-Team auch gerne mal eine zweite Welle mitlaufen darf und auch in den Testspielen mal ein paar Minuten im Angriff agieren durfte. Insgesamt gesehen haben wir da, muss man dann schon sagen, nicht das internationale Spitzenniveau, wenn Paul Drucks auch sicherlich zu den größten Talenten gehört, die es auf dieser Position gibt. Dann wollen wir mal ein bisschen schauen, welche Optionen wir da noch hätten. Denn Tim Kneule, der Rückraummittelmann, der fällt ja leider verletzungsbedingt aus, auch er nicht dabei. Deswegen ist Mimi Kraus wieder an Bord. Björn, eine Entscheidung, die du nachvollziehen kannst, mussten wir ihn quasi mitnehmen, weil die Alternativen fehlen, oder nehmen wir ihn mit, weil er auch Charakterzüge in seinem Spiel hat, die dieser Mannschaft einfach gut tun?
Ich sag mal, es ist eine Mischung aus beiden. Man muss natürlich sehen, Christoffersen raus, Steffen Feld raus. Das waren natürlich Punkte, wobei sich Michael Kraus, denke ich, auch in Göppingen stabilisiert hat. Und er hat sich angeboten, er hat in den beiden Quali-Spielen gegen Polen, war er nicht schlecht, hat Führungsqualitäten bewiesen. Und ich sag mal, das Risiko, mit einem Paul Drucks alleine auf dem Rückraum links dann in eine WM zu gehen, sehe ich dann auch noch zu hoch. Deswegen, also ich denke, man kann sich gut ergänzen. Und Michael Kraus kann natürlich auch von der Spielmacherposition kommen, Paul Drucks dann auf halb links. Man kann ein bisschen rotieren im Rückraum, aber natürlich, wenn man gerade diese beiden spielentscheidenden Positionen, Spielmacher und Rückraum links sieht und sieht, wie andere Mannschaften dort besetzt sind, also da gehören wir nicht zum oberen Drittel.
Christian, zwei Namen habe ich dann noch nicht angesprochen. Martin Strobel ist der eine, der hat in den Testspielen häufig begonnen, und Fabian Böhm ist der andere. Wie schätzt du die Rolle dieser beiden Spieler ein?
Fabian Böhm kenne ich ja aus seiner Zeit beim Tusem noch relativ gut, stammt übrigens auch oder hat auch mal in Berlin gespielt. Von daher kennt er da auch das System, was Dago Sigurdsson spielen lässt, denke ich mal ganz gut. Wird sich mit Martin Strobel auch ganz gut verstehen, weil sie sich aus Balingen kennen. Ich denke mal, das wäre so eine gute eingespielte Achse, auf die man setzen kann.
Dann bleiben uns noch die Positionen Rückraum rechts und Kreis. Rückraum rechts haben wir drei Akteure dabei. Steffen Weinhold ist die klare Nummer 1. Es wurde angedeutet, dass er auch auf der Mitte zum Einsatz kommt, beziehungsweise dass das trainiert wurde. Ich bin sehr gespannt, inwiefern das auch in die Tat umgesetzt werden wird. Und Michael Müller von der MT Melsung, beziehungsweise Jens Schöngard aus Nettelstedt. Einer davon, der kennt schon die Nationalmannschaft relativ gut und relativ lange, nämlich Michael Müller, ist mehr so der Kämpfertyp. Jens Schöngard ist mehr so der Shooter. Es wird allerdings wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ja einer von den beiden nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen wird. Für wen würdest du dich denn da entscheiden, Björn? Denn so einfache Tore, hast du ja eben schon gesagt, die zählen genauso viel wie schöne Tore, und Jens Schöngard, der hat einen ganz schönen Bums.
Das auf jeden Fall. Das ist eine schwierige Entscheidung. Dennoch würde ich eigentlich dann auch auf die Alternative, in dem Fall ausnahmsweise mal Erfahrung setzen, und würde dann sagen, okay, Michael Müller kommt mit dazu. Wenn man natürlich dann sieht, dass man die Option hat, mit Steffen Weinhold auf die Mitte zu gehen, wäre es dann auch gut, wenn man da einen etwas ruhigeren Pol dann noch auf dem rechten Rückraum hat. Also ich würde mich für Müller entscheiden, aber ich sag's mal so, ich bin beim täglichen Training nicht dabei, wenn Schöngard dort eine gute Entwicklung hat, die wir da gemacht haben, sonst wäre er nicht nominiert worden, ist es natürlich eine Alternative.
Würdest du dich da anschließen, Christian?
Ja, beide spielen natürlich sehr, sehr gut bis jetzt. Und Michael Müller, da muss man natürlich sagen, der bringt auch in der Abwehr die entsprechende Dreckigkeit so mit rein, die der deutschen Mannschaft sehr gut tun würde. Das muss man auch mal sagen. Man kann auch hinten in der Abwehr zu lieb sein. Und diese Gefahr würde ich sehen, wenn man Michael Müller nicht mitnehmen würde.
Das ist eine deutliche Aussage, und ich denke, Michael Müller ist da jemand, der einem Gegner auch mal ordentlich wehtun kann. Vielleicht kriegt er die ein oder andere 2-Minuten-Strafe zu viel, aber manchmal braucht man die halt einfach auch, und dementsprechend könnte er ein wichtiger Faktor gerade in der Defensive der deutschen Mannschaft werden. Dann bleibt noch die Kreisläuferposition. Ich glaube, ja, Björn, da müssen wir uns am wenigsten Sorgen machen. Sofern das Knie von Hendrik Pekeler hält, sind wir da richtig gut besetzt.
Also ich sag's mal so, generell sage ich, wir sind auf beiden Außen mit den ersten beiden genannten Kandidaten, Gensheimer und Grötzky, gut besetzt. Wir sind im Tor gut besetzt, wir sind am Kreis gut besetzt und speziell am Kreis in der Defensive. Also ich sag mal, wie sich dort Patrick Winczek und Henrik Pekler in den vergangenen Monaten entwickelt haben als Innenblock, war wirklich eine tolle Entwicklung. Die wachsen da gut zusammen. Es war ja die Sache, ja, wer kann Rogic ersetzen, wie sieht der künftige Innenblock aus? Und die beiden haben die Aufgabe wirklich gut gelöst. Im Angriff ganz klar, meine erste Wahl natürlich Patrick Winczek dann. Wie er spielt, wie er sich beim THW entwickelt hat, das ist wirklich gut. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Der Kreis, wenn das nie von Hendrik Pekler hält, sehe ich überhaupt keine Probleme, dass wir dort mit den Top-Mannschaften vorne und hinten auch mithalten können.
Und Erik Schmidt, welche Rolle hat der, Christian?
Der wird wahrscheinlich den dritten Mann geben. Ich sehe im Moment nicht die Notwendigkeit, praktisch drei Kreisläufer zu nominieren. Wir haben jetzt im Moment noch 18 Leute im Kader, 16 werden hinterher auf dem Zettel stehen, ein Torwart bleibt auf der Tribüne und dann fehlt noch ein Feldspieler, der auch noch auf die Tribüne muss. Ich kann mir vorstellen, dass das Erik Schmidt sein wird.
Davon ist auszugehen, denn beide Kreisläufer, Winczek und Pekeler, haben auch offensiv ihre Qualitäten und spielen das in ihren Mannschaften ja auch, bekommen da ordentlich Einsatzzeiten. Von daher ist das kein Problem. Und die erste sieben hätte ich dann gerne von euch, beziehungsweise nicht, was ihr glaubt, wie sie aufgestellt wird, sondern wie ihr aufstellen würdet. Fangen wir mal in Köln an, relativ fix. Ich weiß, ich erwische euch da ein bisschen auf dem falschen Fuß, aber los geht's.
Also ich habe ja gesagt, Silvio Heinevetter wird von Beginn an spielen. Ich denke mal, auf den Außen brauchen wir nicht drüber zu reden. Gensheimer und Grötzky. Dann haben wir, meine ich, gegen Polen ein Auswärtsspiel. Das heißt, wir beginnen in der Defensive. Entsprechend mit Kner, Pekeler und Winczek, Michael Müller. Und dann haben wir doch alle, oder?
Ja, dann haben wir sieben, zumindest defensiv. Wie sieht's bei dir aus, Björn? Wem würdest du da dein Vertrauen schenken?
Okay, da Christian sich jetzt schon mit der Defensive befasst hat, widme ich mich dem Angriff. Also auch im deutschen Angriff bleibt bei mir Silvio Heinevetter im Tor. Außen, wie gehabt, Gensheimer und Grötzky. Auf der Mitte Michael Graus, im linken Rückraum Paul Drucks und rechts natürlich Steffen Weinhold und am Kreis Patrick Winczek.
Gut, dann hätten wir, glaube ich, die deutsche Mannschaft sehr, sehr ausführlich besprochen. Uns läuft ein wenig die Zeit davon, denn der Kollege Parzen hat gleich schon das nächste Meeting. Wir müssen uns also ein wenig beeilen und sprechen dann gleich über die anderen Gruppen bei der Handball-WM 2015 in Katar. Nachdem wir eben hier in der großen WM-Vorschau von Kreisab über das deutsche Team gesprochen haben, wollen wir natürlich zusammen mit Christian Stein und Björn Parzen über die anderen Gruppen sprechen. Und wir beginnen natürlich der Reihe nach mit der Gruppe A, in der befinden sich Chile, Brasilien, Weißrussland, Slowenien, Spanien und eben der Gastgeber Katar. Und Björn, die reisen da mit einer Mannschaft an, beziehungsweise sind da schon vor Ort mit einer Truppe, wo nicht so viele in Katar geboren sind.
Ja, in Katar geboren sind schon 5 oder 6, deren Eltern dann hier gearbeitet haben. Aber nimmt man den Kader, wo auch die Eltern schon in Katar geboren wurden, bleibt nur noch einer übrig. Der dritte Torwart, Youssef, ungefähr 1,82 Meter groß, 145 Kilo schwer, ist eher so das Mannschaftsmaskottchen. Aber der muss natürlich mit in den 16er Kader, weil sonst würde das Land dann auch ein bisschen sauer sein. Nein, die Kataris haben eine Mannschaft mit vielen europäischen Neuzugängen, wie man so schön sagt. Also meiner Meinung nach haben sie das beste Torwart-Duo der WM mit Daniel Šarić vom FC Barcelona und mit Goran Stojanovic, früher bei den Rhein-Neckar-Löwen. Am Kreis haben sie einen sehr groß wachsenden, 2,8 Meter großen Spanier mit Boya Fernandez. Sage ich Spanier, ist natürlich jetzt Katarer. Der ehemalige Franzose Bertrand Ron im Rückraum. Dann haben sie zwei sprunggewaltige und wurfgewaltige Kubaner im Team. Und ansonsten viele Spieler, die irgendwann auch mal einen algerischen, marokkanischen oder ägyptischen Pass hatten. Es ist also eine bunt gemischte Truppe mit einem sehr guten Trainer, mit Valero Rivera, der einen großen Vorteil gegenüber allen anderen hat. Er konnte natürlich mit Ausnahme von Šarić quasi seit 6 Monaten mit der Mannschaft durchtrainieren, weil hier der Ligabetrieb erst wieder im März aufgenommen wird und geht dann von März bis August so ungefähr. Und momentan hat eben dann die Liga die ganze Zeit pausiert und er konnte die Mannschaft vorbereiten. Valero Rivera steht unter einem riesigen Druck hier. Also eigentlich wird immer das offizielle Ziel ist das Erreichen des Achtelfinales. Aber insgeheim setzt man die Mannschaft schon so unter Druck, dass man doch schon gerne unter dem besten 8 wäre. Und gerade natürlich dann das Auftaktspiel nach dieser riesigen Eröffnungsfeier am Donnerstag gegen Brasilien ist meiner Meinung nach das Spiel ums Weiterkommen. Wenn Katar das gewinnt, sind sie eigentlich recht sicher unter den ersten 4. Verlieren sie es, wird der Druck auf Rivera und die Mannschaft weiter zunehmen und dann ist diese Mission arg gefährdet. Wobei ich eigentlich glaube, Katar wird in dieser Gruppe mindestens Vierter.
Das würde ich auch sagen. Und Christian, vielleicht werden sie sogar Dritter oder Zweiter. Also wenn ich die Namen da so höre, da haben sie sich schon gut was zusammengeholt.
Ja, sie haben sich natürlich gezielt da verstärkt und das geholt, was sie holen konnten. Klar, mit Daniel Saric und Goran Stojanovic ein wirklich starkes Torhüter-Duo unter Vertrag genommen. Ja, ich denke mal, Gruppenfavorit wird in dieser Gruppe Spanien sein. Slowenien scheint mir noch nicht so ganz gefestigt, ist aber auch auf dem Zettel, aber die sehe ich nicht so weit vorne. Und Weißrussland ist eigentlich auch sehr, sehr viel auch von Rutenka abhängig. Von daher, da denke ich, dass Valero Rivera den gut genug kennt, um da Mittel entgegenzuentwickeln.
Also, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, Spanien auf 1, dahinter ist es relativ offen. Slowenien, Weißrussland, Katar, Brasilien, Chile fällt wohl ein bisschen ab. Dann erwarten uns doch da, Björn, relativ spannende Partien zwischen den vier Mannschaften auf Platz 2 bis 5.
Ja, also das sehe ich genauso. Es ist wie in anderen Gruppen auch. Es kämpft hinter einem Top-Favoriten, in dem Fall Spanien, kämpfen vier Mannschaften um drei Plätze ins Achtelfinale. Und ich habe vielleicht eben gesagt, das Spiel Brasilien-Katar entscheidet schon über den Platz 4. Es ist vielleicht eher auch die Kombination Weißrussland-Brasilien, weil, ich sag mal, wenn Rutenka natürlich alles trifft, sollte Weißrussland besser sein. Aber die Brasilianer befinden sich seit 2 Jahren im Aufbau für die Olympischen Spiele 2016 in Rio und haben eine sehr eingespielte Truppe. Also wenn ich meine Gruppenvorhersage machen darf, würde ich sagen Spanien, Slowenien, Katar, Brasilien und Weißrussland und Chile verpassen das Achtelfinale.
Christian, wie sieht's bei dir aus?
Dem würde ich mich anschließen.
Okay, dann können wir direkt weiterschauen in Gruppe B. Da haben wir den Iran, Tunesien, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Mazedonien, auch eine relativ bunt gemischte Gruppe. Und da haben wir auch einen klaren Favoriten, sehr klaren Favoriten den anderen Mannschaften gegenüber, nämlich die Kroaten. Und dann wollen wir uns mal damit beschäftigen, wer denn wo dahinter landen wird. Björn, die Österreicher, die mögen wir natürlich als Deutsche, die haben schon gute Chancen da, sogar auch auf Platz 2 zu landen.
Das sehe ich jetzt aber unglücklicherweise für unsere österreichischen Freunde, die ich sehr hoch schätze, etwas anders. Also Oha. Für mich ist auch Kroatien ganz klar oben. Welche Mannschaft man bei diesem Turnier definitiv nicht unterschätzen sollte, ist Tunesien. Also wenn man auch schon ein bisschen weiter vorausblickt, ist Tunesien für mich die bestplatzierte nicht-europäische Mannschaft am Ende. Mit zwei unglaublich starken Rückraumspielern, Amin Banu und Wael Jalous, Issem Tetsch immer noch am Greis und anderen. Also ich sehe so, dass es in der Dreierkombination Bosnien, Mazedonien, Österreich, also einem gemischten Balkanteller, würde ich das mal nennen, um die zwei Plätze dahinter geht, die ums Weiterkommen gehen. Ich glaube, der Iran hat wenig Chancen. Und ich sehe, ich habe die Bosnier hier in einem Vorbereitungsspiel gegen Katar gesehen, die sind nicht schlecht. Also auch die verletzten Topstars mit Britze und Karadžić sind jetzt wieder dabei. Also ich sehe den zweiten Spieltag schon als vorentscheidend an, wenn nämlich Bosnien auf Österreich trifft. Weil ich denke, der Sieger dieses Spiels wird sich dann auch für das Achtelfinale qualifizieren. Weil ich denke, den Iran werden sie alle schlagen. Und dann kommt es eben auf die Punkte an, die man dann in dieser, nenne ich mal, kleinen Dreierrunde Bosnien, Mazedonien, Österreich dann sammelt. Und ja, und da ist gerade dieses zweite Spiel schon vorentscheidend. Man muss sehen, Bosnien hat am Tag vorher gegen den Iran, das müssen sie gewinnen, aber vielleicht müssen sie da auch kämpfen, weil der Iran sich genau auf dieses Spiel nur konzentriert. Österreich spielt gegen Kroatien. Also ich denke, da lässt Bosnien mehr Kräfte als Österreich. Und dann sehe ich Österreich vielleicht als leichten Favoriten in diesem Duell.
Christian, die Mazedonier zu sehr abhängig von Kiril Lazarov, vielleicht auch gerade außerhalb Mazedoniens dann doch einen Tacken schwächer, als man das vielleicht dann auf heimischem Boden gewohnt ist. Also Lazarov, klar, ist ein Weltklasse-Mann, müssen wir nicht drüber reden, aber wenn man den ausschaltet, ist Mazedonien leicht auszurechnen.
Wäre ich mir gar nicht so sicher. Also sie haben zum einen natürlich sich jetzt nochmal in den letzten Jahren auch mit zwei Legionären praktisch verstärkt. Renato Vugrinec ist jetzt nicht mehr Slowene, sondern Mazedonier. Nemanja Pribak ist auch eingebürgert worden im linken Rückraum. Dazu haben sie natürlich noch ihre Routiniers drin. Also Borko Rustowski früher in Gummersbach. Dann ist im linken Rückraum ist Veljko Markovski wieder dabei, im zentralen Rückraum Filip Mikulovski, Naumchuk Mojsovski ist dabei, die also sehr gut aufeinander abgestimmt sind und auch mit dem Kreisläufer Stojan Shestailov wirklich sehr gut harmonieren. Und die sind jetzt alle dabei und von daher wird das eine sehr, sehr schwer zu schlagende Mannschaft sein, auch wenn ich bei ihnen ein wenig darum zittere, dass sie das Achtelfinale erreichen. Aber sie sind nicht zu unterschätzen.
Dann bin ich mal gespannt, wie du die Gruppe am Ende einordnest.
Ja, ich sehe da Schwierigkeiten für unsere Österreicher. Deswegen sage ich, Kroatien ist vorne, dahinter dann Iran natürlich als letzter. Und dann müssen wir mal irgendwie gucken, wie wir die verbleibenden vier Nationen praktisch platzieren. Ich sehe es auch so, dass Tunesien wirklich in einer guten Form sein wird. Allerdings glaube ich nicht, dass es für den zweiten Platz reicht. Ich sage, am Ende ist es Mazedonien, Tunesien und dann Österreich vor Bosnien.
Der Kollege Parzen, schließt er sich an oder sieht er da noch was anders?
Ja, also wie gesagt, mein Tipp ist Kroatien vor Tunesien, dahinter Mazedonien. Dann drücken wir den Österreichern den Daumen, dass es im Spiel gegen Bosnien klappt und sie ins Achtelfinale kommen und Gruppensechster dann Iran.
Dann gehen wir direkt weiter in Gruppe C, Island, Ägypten, Tschechien, Schweden, Frankreich und Algerien. Klingt nach einer guten Gruppe. Ist es die beste in diesem Turnier?
Ja, also ich sag's mal so, in dieser Gruppe ist es vollkommen klar, die vier Mannschaften, die weiterkommen werden. Gerade wenn man die Vorbereitungsergebnisse von Algerien, Ägypten sieht, die also ziemlich deftige Niederlagen gegen europäische Konkurrenz teilweise erhalten haben. Ägypten mit viel Glück gegen Saudi-Arabien gewonnen hat am Wochenende. Und also ich sag's mal ganz klar, die vier Europäer in dieser Gruppe kommen ohne jegliches Problem weiter. Das einzig spannende, prickelnde Duell aus afrikanischer Sicht, da wird dann Algerien, Ägypten, die Neuauflage des Halbfinales der Afrikameisterschaft, wer nun Fünfter und wer Sechster wird. Ansonsten sehe ich in dieser Gruppe keinen Europäer ansatzweise gefährdet.
Frankreich dann natürlich, denke ich mal, das seht ihr beide so, der Top-Favorit und dahinter. Wen siehst du auf Platz 2? Denn das ist ja eine Mannschaft, die dann eventuell auf Deutschland treffen könnte.
Also wenn man die Ergebnisse und auch die Leistungen in den Vorbereitungsspielen sieht, auch wenn es jetzt am Schluss eine ziemlich deutliche, ich glaube 7-Tore-Niederlage in Dänemark gab, die Schweden erscheinen mir momentan konstanter und abwehrstärker zu sein als die Isländer. Also meine Vorhersage für die Gruppe ist Frankreich auf 1, Schweden auf 2, Island auf 3, Tschechien auf 4 und dann kann sich der geneigte Nordafrikaner aussuchen, ob er lieber Ägypten oder Algerien auf Platz 5 hat.
Christian, würdest du dich bei dieser Reihenfolge anschließen und würdest du auch sagen, dass die Schweden da der Favorit auf Platz 2 sind? Also die Tschechen und die Isländer haben wir gegen Deutschland gesehen und ich muss sagen, wenn Aaron Palmason jetzt nicht wieder komplett fit ist und das auch aus dem Kopf bekommt, was da bei ihm passiert ist, dann wird es für die Isländer auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Die Tschechen sind auch enorm abhängig von Philipp Biecher. Die Schweden natürlich auch ein bisschen von Kim Andersson, aber ja, insgesamt gesehen muss man schon sagen, machen sie den stabilsten Eindruck.
Ja, ich würde das genau so unterschreiben. Also die Schweden sehe ich auch sehr gefestigt. Natürlich ist es ein bisschen unglücklich, dass man jetzt da beim Vorbereitungsturnier gegen Island getestet hat und auch im Eröffnungsspiel direkt nochmal auf die Isländer trifft. Von daher weiß man nicht unbedingt, wie viel Tarnen und Täuschen auch bei den Isländern vielleicht dabei war. Aber ich sehe die Schweden letztendlich an 2, Island auf 3, Tschechien auf 4 und dann sage ich mal, Algerien wird vor Ägypten landen.
Aha, die ganz wichtige Information am Ende, die Algerier landen vor Ägypten. Ja, also dann haben wir die Gruppen mehr oder weniger durch. Da Björn, wie gesagt, auf dem Sprung ist, besprechen wir die Gruppe D dann ohne ihn. Aber ich würde gerne von ihm wissen, wer natürlich in Gruppe D auf welchem Platz landen wird. Und ich hätte gerne eine finale Prognose. Wer wird am Ende den Titel holen? Wo landet Deutschland? Und wer wird der große Star dieses Turniers?
Also in Gruppe D würde ich sagen, mein Ranking ist Dänemark, Polen, Deutschland, Russland, Argentinien, Saudi-Arabien. Russland hat in der Vorbereitung komplett enttäuscht. Ich habe sie hier gesehen, wie sie mit 11 Toren Unterschied gegen Katar verloren haben. Also das war ein Hühnerhaufen und keine Handballmannschaft. Und Oleg Kuleshov hat jetzt auch am Wochenende 2 Spiele in Tunesien bestritten, 1 deutlich verloren, 1 mit Glück unentschieden. Also Deutschland nachher vor Russland. Ja gut, dann kommen wir den Achtelfinals natürlich. Zum Beispiel, ich sag mal, es kommt eine nicht-europäische Mannschaft ins Viertelfinale, weil in meiner Konstellation, wie ich sie mir mal ausgerechnet habe, trifft nämlich Katar im Achtelfinale auf Tunesien. Und der Sieger dieses Spiels ist im Viertelfinale, das heißt also 7 Europäer im Viertelfinale, eine nicht-europäische Mannschaft. In dem Fall würde ich eher sagen Tunesien als Katar. Und also wenn man die Favoriten sieht, ich denke an den großen Vieren, auch wenn Kroatien einige Probleme hat, wird man nicht vorbeikommen. Also Spanien, Frankreich, Dänemark, Kroatien wären dann im Halbfinale dieselben Teilnehmer wie vor einem Jahr im Halbfinale in Dänemark. Wenn es jemand überraschen kann oder da eindringen kann, am ehesten momentan würde ich sagen Polen oder aber Katar zieht sich wirklich in einen Rausch, ich sag mal, was ich irgendwie nicht so erwarten kann. Also ich sag mal voraus, wir haben die Neuauflage des EM-Finales von vor einem Jahr, Frankreich gegen Dänemark, und wir haben auch den gleichen Sieger wie vor einem Jahr, Frankreich.
Und der Superstar wird?
bleibt Nikola Karabatic.
Hast du noch einen Überraschungsspieler für uns, bevor du dich verabschiedest?
Auf jeden Fall sage ich, der hatte vor 2 Jahren auch gegen Deutschland anfangs noch gut gespielt, dann hat er sich den Finger gebrochen und dann war es mit der tunesischen Herrlichkeit vorbei. Also ich sage, Augen auf den Linkshänder von Tunesien, Amine Banua.
Gut, dann wollen wir dich entlassen, Björn. Christian bleibt noch bei uns. Wir sehen uns dann. Ich bin ja auch dann gleich auf der Reise nach Doha und hoffe, dass alles gut geht und wir ein tolles Turnier erleben, eine tolle Eröffnungsfeier und natürlich dann auch jeden Tag eine neue Folge von Kreisab. Kurze Pause und gleich sind wir dann zurück mit ein paar wichtigen Infos, die Christian noch für uns hat. Björn Parzen hat uns für das nächste Meeting verlassen. Skandal. Aber wir machen natürlich trotzdem weiter hier in der großen WM-Vorschau von Kreisab. Denn Christian Stein ist nach wie vor bei mir. Und Christian, die deutsche Gruppe, die wollen wir noch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Saudi-Arabien, Argentinien, Polen, Dänemark und Russland heißen die anderen 5 Mannschaften, die neben Deutschland in Gruppe D mit dabei sind. Die Dänen sicherlich der große Favorit auf Platz 1. Dahinter die Polen, die werden sehr stark eingeschätzt. Traust du den Polen zu, vielleicht die Dänen zu überraschen?
Insgesamt muss ich sagen, scheinen mir die Polen noch sehr, sehr instabil zu sein. Also sie haben jetzt am Wochenende unter anderem gegen die nicht für die WM qualifizierten Norweger verloren. Von daher scheinen sie mir da noch nicht so gefestigt zu sein. Sie haben auch immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen gehabt. Christoph Lijewski hatte sich zwischen den Feiertagen verletzt. Piotr Wyszomirski hatte sich verletzt, der zweite Torhüter. Dann habe ich gelesen, da weiß man natürlich auch nicht, inwiefern das gerade mit dem Google-Übersetzer so funktioniert, aber dass ein Spieler Probleme mit dem gebrochenen Becken hatte. Also da wird man dann sehen, mit welcher Mannschaft sie überhaupt dann anreisen können. Und Bartolomej Jaszka, der beste Spielmacher, fällt letztendlich aus und hat freiwillig darauf verzichtet auf die WM. Ich glaube nicht, dass die Polen in der Lage sind, Dänemark zu gefährden. Und ich glaube auch, dass es mit dem zweiten Platz doch sehr, sehr viel harte Arbeit sein wird für die Polen.
Aha, das hört sich so an, als könnten wir übermorgen beim Spiel Polen gegen Deutschland vielleicht sogar eine Überraschung erwarten.
Ich traue der deutschen Mannschaft das durchaus zu. Sie hat gezeigt, dass sie eigentlich gegen Polen gewinnen kann in der WM-Qualifikation. Die Ausgangslage ist jetzt auch ein bisschen anders und ich denke da gerne an die Frauen-WM 2005 zurück. Da gab es nämlich die Konstellation auch. Deutschland ist in der Quali eigentlich an Polen gescheitert, ist dann wieder in der Gruppenphase auf Polen getroffen und hat gewonnen. Gerne nochmal.
Was sagt dir denn dein Gefühl?
Ich sage, wir gewinnen gegen Polen.
Ah ja. Ja, wäre ein netter Auftakt, würde ich mich nicht beschweren. Und dann haben wir danach ein Spiel gegen Russland. Und wenn wir eben gehört haben, was Björn Parzen zur russischen Mannschaft gesagt hat, könnten das ja zum Auftakt 4:0 Punkte werden. Und das wäre eine nette Geschichte. Und ich denke, das würde gut tun, was das Selbstvertrauen angeht, dieser jungen deutschen Mannschaft. Und mit viel Schwung und Elan könnte man dann eventuell in ein drittes Spiel gegen Dänemark gehen. Da hat man gar keinen Druck, beziehungsweise hätte man zu dem Zeitpunkt schon gar keinen Druck mehr. Aber das ist natürlich viel Spekulation. Wir werden auf jeden Fall von vor Ort darüber berichten, wie es aussieht, wie die Stimmung ist der deutschen Mannschaft. Und dieses vielleicht schon Schlüsselspiel zum Auftakt gegen Polen, das sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen, wenn man die Möglichkeit hat, es zu verfolgen. Die anderen Mannschaften in der deutschen Gruppe, ja, also die Russen, das haben wir eben schon gehört, ein Hühnerhaufen, hat Björn Parzen gesagt. Und das spricht jetzt nicht unbedingt für die russische Mannschaft. Dann haben wir noch Argentinien, Saudi-Arabien, ja, das sind die beiden Mannschaften, die eigentlich nicht weiterkommen dürfen. Wobei die Argentinier teilweise gar nicht so schlechten Handball spielen. Und wenn die Russen so neben sich stehen, ist auch da eine Überraschung drin, deiner Meinung nach?
Ich würde noch nicht mehr von einer Überraschung sprechen, wenn es so kommen sollte. Wir dürfen nicht vergessen, die Argentinier haben momentan die stärkste Mannschaft, die sie jemals zusammen hatten. Also jetzt seit 2011 letztendlich, wo sie ja auch nur ganz knapp hinter Deutschland gelandet sind. Matthias Schulz kennen einige noch aus seiner Zeit in Dessau, ist jetzt mittlerweile in Spanien ein ganz, ganz gefestigter Stammspieler. Es gibt die Simonet-Brüder, die da mitspielen. Also Argentinien sehe ich, wenn sich das bei den Russen auch verfestigt, dann doch im Achtelfinale.
Okay, dann würde ich dich auch darum bitten, hier nochmal die Reihenfolge in der Gruppe festzulegen, wie Björn das eben gemacht hat. Wen würdest du auf welchen Plätzen sehen? Ich tendiere dazu, jetzt von dir Deutschland auf Platz 2 zu hören.
Dem Wunsch komme ich gerne nach. Ich denke mal, es wird sich, also ich sag mal, Platz 1 geht an Dänemark ohne jede Frage. Platz 4 geht an Argentinien, 5 an Russland und 6 an Saudi-Arabien. Und auf Platz 2 landet der Sieger zwischen Deutschland und Polen. Und da habe ich ja gesagt, dass ich einen Sieg durchaus für möglich halte und auch davon ausgehe, dass das kommt.
Dann werfen wir auch mal bei dir den Blick aufs große Ganze. Hast du auch diese vier Favoriten, die jeweils in den einzelnen Gruppen deine Favoriten sind, nämlich Spanien, Kroatien, Frankreich und Dänemark, die am Ende im Halbfinale sein werden?
Im Normalfall sollte das so sein, zumal ja auch dann im Achtelfinale erstmal nicht die großen Kracher auf die Teams warten. Ab dem Viertelfinale wird es dann allerdings auch schon mal schwierig. Sollte einer vorher patzen, kommt schon vorher zu einem Duell. Wir hatten das, glaube ich, bei der WM 2013. Da waren Spanien und Kroatien in einer Vorrundengruppe und da ist man sich dann entsprechend früh mit anderen Mannschaften über den Weg gelaufen. Also es sieht erstmal danach von der Papierform aus, dass es so kommen wird. Aber wir wissen alle nicht, was passiert mit Verletzungen innerhalb des Turniers. Auch diese Top-Mannschaften können halt den ein oder anderen Stammspieler dann nicht so ohne weiteres ersetzen. Also wenn Frankreich auf einmal ohne einen Nikola Karabatic spielen müsste, wenn sich bei den Dänen vielleicht noch ein weiterer Spielmacher verletzt, Bos Bellerberg hatte Probleme mit der Achillessehne, wenn ich das richtig gelesen hatte, auch dann wird es da das ein oder andere Problem geben und dann kann natürlich die Halbfinalbesetzung anders aussehen. Aber von der Papierform sind das die vier Großen, die müssen dann damit auch klarkommen.
Wer wird denn am Ende dann Weltmeister? Also da würde ich dich dann schon bitten, dich festzulegen. Und noch dazu, wo landet die deutsche Mannschaft am Ende?
Also Weltmeister, ich mach's mal ganz verrückt und nehme dann mal einfach die Kroaten, die seit über einem Jahrzehnt keinen Titel mehr geholt haben. Die hole ich jetzt einfach mal aus der Versenkung raus. Die Dänen haben weiterhin ihr Finaltrauma, da glaube ich nicht dran. Und ja, von daher sage ich mal, immer Frankreich ist langweilig und Spanien wird den Erfolg von 2013 nicht wiederholen können. Deswegen schmeiße ich jetzt einfach mal die Kroaten auf den Platz. Und ja, da Deutschland ja Gruppenzweiter geworden ist, kommt dann Island im Achtelfinale. Da haben wir gezeigt, dass wir die schlagen können. Viertelfinale, dann ist Schluss.
Und am Ende vielleicht dann Platz 5, könnte ja so kommen. Das wäre auf jeden Fall ein riesiger Erfolg, denke ich, wenn man betrachtet, dass wir uns ursprünglich ja gar nicht für dieses Turnier qualifiziert haben. Wer wird denn aus deiner Sicht der Spieler, der diesem Turnier seinen Stempel aufdrücken wird und welcher Spieler wird uns überraschen?
Ja, sehr, sehr schwierige Frage, weil natürlich auch die endgültigen Kader erst immer am Tag des ersten Spiels praktisch veröffentlicht werden müssen. Von daher kann man im Moment eigentlich nur auf altbekannte Namen setzen, wie jetzt ein Nikola Karabatic oder ein Mikkel Hansen. Leute, die überraschen werden. Ich denke mal, dass auf einmal der Name Michael Damgaard sehr in den Blickpunkt geraten wird. Das ist nämlich der Backup von Mikkel Hansen. Er hat so einen routinierten Spieler wie Nikolai Markussen jetzt dieses Wochenende aus dem Kader gehauen und führt nebenbei die Torschützenliste der dänischen Liga an. Also ganz junger Spieler noch, Jahrgang 90, glaube ich. Also von daher, von dem werden wir einiges erwarten.
Gut, dann haben wir da von dir doch hervorragende Prognosen bekommen, mit einer sehr positiven. Was die deutsche Mannschaft betrifft, hoffen wir, dass es dann im Endeffekt auch so kommen wird. Und dann wollen wir gerne noch wissen, wie wir die WM in Katar denn verfolgen können, wenn wir in Deutschland wohnen. Wir wissen, im Fernseher wird es bei Sky gezeigt, aber was haben wir sonst noch so im Angebot?
Ja, es werden insgesamt nach meinem Stand 15 Vorrundenpartien bei Sky gezeigt, darunter dann eben die 5 Partien von Deutschland und die 5 Partien von Österreich. Alle anderen Vorrundenpartien gibt es im Livestream auf sky.de bzw. sky.at zu sehen. Wer sich natürlich über die Handball-WM informieren will, der kann das natürlich auch gerne bei uns nachlesen, bei handballworld.com. Nachhören natürlich auch im täglichen Podcast, der aber auch auf handballworld natürlich dann zu lesen sein wird.
Davon gehe ich schwer aus, beziehungsweise das wird so sein und ich hoffe, dass wir einige interessante Stimmen für euch vor Ort sammeln können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir die Möglichkeit haben, dort mit den Spielern zu sprechen, die Spiele live vor Ort verfolgen zu können. Mal gucken, ob es eine Sendung wird, vielleicht sind es auch zwei, vielleicht verteilt es sich ein bisschen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, so viele Stimmen wie möglich zu sammeln und die passenden Artikel dazu, die gibt es wie alle Spielberichte natürlich bei handball-world.com, da sollte man auf jeden Fall dann reinschauen. Ich bedanke mich auch bei dir, Christian, für deine Zeit in der Vorbereitung auf die Handball-WM. Ist ja immens viel los, auch bei euch, und dementsprechend danke nochmal da auch für die Möglichkeit, hier bei uns auf die WM vorauszuschauen. Das soll es gewesen sein. Jetzt geht's gleich dann nach Doha und dann geht's morgen los mit der Handball-Weltmeisterschaft. Wir freuen uns und wir freuen uns auf Hörer, die gerne mitmachen wollen. Das könnt ihr tun, wie immer, bei facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab.de und nicht vergessen, es gibt natürlich auch einen Beitrag in der Handball-Ecke. Da könnt ihr euch auch aktiv mit Fragen beteiligen. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.